Die Liebe Gottes in Christus, die uns festhält. Ich lese uns den Text, bevor wir beten. Römer 8, 31 bis 39. Was werden wir daher hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch den eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingab, wie wird er uns zusammen mit ihm nicht auch alles gnaden? Wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Gott, der Rechtfertigende? Wer ist der Verurteilende? Christus Jesus etwa, der Gestorbene? Vielmehr aber der erweckt wordene Ausgestorbenen, der in Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet? Wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? Drängnis oder Einengung oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit oder Gefahr oder Schwert? So wie geschrieben worden ist, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wie Schafe der Schlachtung werden wir gerechnet. Jedoch, in allen diesen übersiegen wir durch den, der uns liebt. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Anfängliche, weder Bestehendes noch Künftiges, noch Vermögenskräfte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine anderweitige Schöpfung uns zu trennen vermögen wird von der Liebe Gottes, der in Christus Jesus, unserem Herrn.
Ja, in der Reihe der Predigten zu Römer Kapitel 8 gehört der letzte Teil dran. Wir haben das in vier Teile aufgeteilt und vielleicht ist es gut, noch einmal zurückzuschauen, was Paulus hier in Römer 8 uns geschrieben hat, was eigentlich im ganzen Römerbrief sein Thema war. Ist also der Kernsatz hier, Römer Kapitel 8, so das Kernstück des Römerbriefes. Und er sagt hier im Vers 31, was der erste Vers für heute wäre: Was werden wir daher hierzu sagen? Daher heißt doch, da ist vorher was gewesen. Was sagen wir daher jetzt, wenn wir das alles wissen, was wir bisher gehört haben? Und wenn ich die ersten Kapitel des Römerbriefes im Sinn habe, dann ging es ja darum, dass Paulus über Nationen, Juden und die Ekklesia gesprochen hat. Und dann im Kapitel 3, Vers 10 war der Höhepunkt, wo er dann sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und das ist ja sehr niederschmetternd, das zu hören, dass auch wir nicht gerecht sind aus uns selbst. Und dann baut er uns wieder auf und bringt schon im Kapitel 2 dann die Rechtfertigung aus Glauben, nicht aus Gesetzeswerken. Er bringt dann das Beispiel von Abraham, wie er in den Augen Gottes gerecht wurde, obwohl er Götzendiener war. Und dann im Kapitel 5 hören wir dann, dass Gott in Christus alles geändert hat, dass so wie Adam alles verdorben hat, es Christus wieder gerade biegt. Und Paulus macht diese Gleichung wieder etwas ungleich, indem er sagt, bei Jesus ist mehr passiert. Bei Adam ist die Menschheit quasi in die Verlorenheit gekommen, aber bei Christus, bei dem Opfer des Sohnes, hat er viel mehr gemacht. Also die Herrlichkeiten werden größer und es ist ja das ganze All davon erfasst. Und das zieht sich dann durch über auch die Kapitel 6 und 7, wo ja Paulus dann auch uns sozusagen trösten zuspricht und sagt, ja, ich mache auch nicht immer das, was ich will, gell, sondern das, was ich nicht will. Und, aber ich werde befreit aus diesem verfehlenden Leib durch die Gnade Gottes. Und deswegen, wer in Christus ist, das war ja dann der Beginn von Kapitel 8, wer in Christus ist, unterliegt keiner Verurteilung mehr. Also die, die Christus sind, werden nicht mehr verurteilt. Bist du so einer? Wir haben darüber gesprochen hier. Und auch die, ja, mit diesem Maßstab uns erarbeitet. Und dann kannst du sagen, ja, dann bin ich frei von Verurteilung. Weil das Gesetz des Geistes, des Lebens, wie wir aus dem zweiten Vers gehört haben, uns befreit hat von dem Gesetz der Verfehlung und des Todes. Weil Gott, und das war ganz wichtig aus Vers 3, den Sohn in der Gleichheit des Fleisches der Verfehlung sandte. War also dasselbe Fleisch, was wir haben. Und so wurde die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Und jetzt sagt Paulus, und wenn du jetzt wieder aufs Fleisch guckst, dann enttäuschst du Gott, gell? Oder wie er es genannt hat, die Gesinnung des Fleisches gegen Gott. Wenn er doch alles geregelt hat, was sollen wir jetzt wieder auf unser armes, schwaches Wesen gucken? Sagt Paulus, gell? Der Blick geht nach oben, nicht nach unten. Und das finde ich wichtig, weil es gibt immer wieder Geschwister, und ich hatte jetzt zwei Freizeiten hinter mir, wo es auch persönliche Gespräche gab und ja, so eine Art Seelsorge, die ich nicht so gerne so ausdrücke, sondern es geht um die Sorge des Geistes, dass es noch viele Probleme gibt und der Mensch immer wieder an dem Alten hängt, gell, an dem, was er mit sich rumträgt. Und das ist das, was Römer 8 uns ja in Anführungszeichen ausreden will. Du bist geändert, das ist alles anders, gell? Das Alte zählt nicht mehr, was guckst du auf deinen sündigen Leib, was nie heißt, ich kann machen, was ich will. Gell? Ich muss das immer wieder betonen, damit nicht einer auf die Idee kommt und sagt, ja, der eine hat gesagt, jetzt kannst du leben, wie du willst, weil Jesus hat alles geregelt. Gell? Da bin ich bei Paulus, der dann sagt, das sei ferne, gell? Oder wie man es wörtlich sagen kann, das möge nicht gefoltert werden. Also unsere Schlussfolgerung aus dem, was Jesus alles geregelt hat, ist, jetzt gebe ich mir Mühe, gell, dem zu entsprechen, was er gemacht hat. Nicht, weil ich das will, sondern weil ich es schon habe. Und deswegen sagt Paulus dann weiter im Vers 10, der Leib ist ja gestorben. Gell, und dieser sterbliche Leib, den macht Gott lebend, schon jetzt, heute, hier. Wir laufen über diese Erde mit unserem sterblichen Leib und da verändert sich etwas. Das bleibt nicht so. Und ich sage immer zu den Geschwistern, guckt auf euer Glaubensleben. Gell? Manche sind ja gläubig 40, 50 Jahre und da kann ich nicht mithalten. Bei mir sind das erst knapp 30, gell? Was der lebende Glaube betrifft. Aber selbst da kann ich feststellen, auch bei mir, es hat sich viel geändert. Also wir haben auch in unserem sterblichen Leib ein Wachstum erfahren. Du benimmst dich heute anders, als du das früher gemacht hast. Und ich habe ja bei der letzten Freizeit Römer 12 bis 15 behandelt, die Tu-Kapitel, gell? Und habe den Geschwistern gesagt, üblicherweise rede ich über die Herrlichkeiten, gell? Damit wir wissen, was wir haben, damit wir uns dann ordentlich benehmen. Aber bei der Freizeit hatte ich diese Kapitel zugeteilt bekommen. Ich rechne von oben, gell? Damit ich auch mal über das Tun reden dürfen, muss, soll. Und ja, es war köstlich, ich habe viel gelernt dabei, vielleicht am meisten von allen, weil man das selbst sich erarbeiten darf. Und dabei festgestellt, dass diese Handlungen eben aufgrund des Bewusstseins, das uns geschenkt ist, auch hier in Römer 8, stattfinden. Die finden nicht statt, weil ich was haben will. Eine Schwester hat zu mir gefragt, was ist denn dein Thema heute? Und da habe ich gesagt, benimm dich ordentlich. Und auf den Punkt gebracht. Ja, warum? Weil ich mich eigentlich schämen müsste, wenn ich mich nicht ordentlich benehme, aufgrund dessen, was mir geschenkt ist. Gell? Das ist ein ganz anderer Stand. Wenn du weißt, was du hast, dann lebst du anders, als wenn du in der Angst lebst, hoffentlich kriege ich das, gell? Hoffentlich komme ich in den Himmel, ich habe mich wieder schlecht benommen, das könnte nicht klappen. Oder im Jahr früher habe ich ja geglaubt, ich muss Armageddon überleben, gell? Damit ich ins Paradies komme. Und da habe ich immer gedacht, hoffentlich reicht das jetzt, was ich gemacht habe, und dass ich dahin komme. Also das ist Religion, ja? Religion, Bibel ist anders, Und deswegen haben wir hier gelernt im Kapitel 8 auch, dass die Söhne, die Leibesglieder, die, die der Herr sich auserwählt hat, aufgrund der Sohnessetzung oder Sohnschaft jetzt Geistgeführte sind, nach Vers 16. Und ist es interessant, dass der Geist zusammen mit dem Wort Gottes uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. In den meisten Bibeln steht da, der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eine Fehlübersetzung, weil unser Geist spielt da keine Rolle bei diesem Zeugnis, sondern der Geist Gottes, der ja nur vom Wort nimmt, von dem lebenden Wort, was Christus ist, bezeugt zusammen mit diesem Wort, dass wir Kinder Gottes sind. Also zwei außerhalb gelagerte Zeugen, die aber, wenn wir alle Texte zusammennehmen, auch Römer Kapitel 5, ja in uns sind durch die Liebe Gottes, die der Geist in uns ausgegossen hat. Und deshalb sind wir auch Miterben, gell? Da freuen wir uns, was hat Christus geerbt, das ganze All, Hebräer Kapitel 1. Gell? Und jetzt wissen wir, wir haben auch das ganze All geerbt. Es gehört uns alles. Und einer unserer Glaubensväter, Adolf Heller, hat ja immer, war ein leidenschaftlicher Evangelist. Er hat ja auch dann, gibt es eine Begebenheit, wo er im Zug gefahren ist und hat dann zu den Insassen im Abteil gesagt: Guck mal da raus, das gehört alles meinem Vater. Gell? Und da haben die gedacht, der ist Großgrundbesitzer. Und sie konnten, das ist ein Anfang zu einem Zeugnis. Gell? Also, wenn du so eine Bemerkung machst, dann musst du anschließend was erklären. Und so fängt man Gespräche an. Das haben wir immer früher auch gelernt, wie man das macht. Und gestern sind wir ein Stück spazieren gegangen durch unseren neuen Ort, wo wir jetzt leben. Wir kennen den auch noch nicht so ganz. Und da waren ab und zu Leute im Garten. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt noch in meiner Religion wäre, müsste ich die jetzt alle ansprechen. Ja, so am Weg. Kannst du trotzdem machen, wenn dir das Spaß macht. Gell? Ich kenne auch Brüder, die das trotzdem machen, weil sie das wichtig finden, ist in Ordnung. Wenn es mir danach ist, mache ich das auch. Gell? Das kriegst du eingegeben. Du triffst jemanden, das blitzt und dann sagst du, jetzt muss ich was sagen. Gell? Oder es passiert nichts, gehst du vorbei. Auch mit Obdachlosen, gell? Manchen gebe ich was, manchen nicht. Das kommt immer darauf an, was ich für ein Empfinden habe. Also du musst dich auf den Geist verlassen, der dich führt. Und deshalb sind wir Miterben, sagt Paulus, aber da gehört auch dazu, dass wir mitleiden, Vers 17. Da wird es schon schwierig, gell? Wer leidet schon gerne mit? Und dann sagt er wieder anschließend, ja, damit wir mit verherrlicht werden, gell? Das ist Paulus. Super, gell? Und dann gehst du wieder ein aufs Dach und dann wieder super, gell? Also immer hoch und runter. Lesen wir den ganzen Römerbrief von Anfang an. Das geht nur so, gell? Immer wirst du aufgebaut, dann kriegst du wieder ein aufs Dach. So könnte man das ausdrücken. Und dann sagt er gleich in Vers 18, ja, mach dir nichts draus. Die Leiden, die du jetzt leidest, sind kein Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Also wieder so ein Trost, gell? Egal was dir passiert, es wird alles viel herrlicher. Und er fügt dann hinzu, wir sind nicht die Einzigen, die darauf warten, sondern da wartet die ganze Schöpfung auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Und was wird mit der Schöpfung? Sie wird frei gemacht zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann sagt er noch, die hat eine Ahnung davon, wir haben ja drüber gesprochen, gell, wie Tiere, Pflanzen, sogar Steine eine Ahnung haben von der Herrlichkeit Gottes. Hochinteressant, wie die Bibel auch hier im Alten Testament diese Ahnung sozusagen dokumentiert. Und deswegen warten wir jetzt auf die Freilösung unseres Leibes, ein wichtiger Vers, Römer 8, 23. Und bis das soweit ist, hilft uns der Geist in unserer Schwachheit. Ja, und jetzt kannst du wieder strahlen, gell? Kannst sagen, okay, auch wenn es mir mal schlecht geht und ich meine, es geht nicht weiter, der Geist hilft mir auf. Und das ist eben dieser Glaubensakt, um den es geht. Und da ist der Vers 28 ganz wichtig, dass Gott alles zum Guten für uns zusammenwirkt. Er wirkt, nicht die Dinge. Gell? In eurer Bibel steht da immer, alle Dinge wirken. Nein, nein, das sind nicht die Dinge. Da steht dritte Person 1, das ist Gott, der wirkt. Gott wirkt alles zum Guten. Denk an die Josef-Geschichte. Und Luther hat mal gesagt, das, was dir schaden soll, muss dir nützen. Weil Gott den Schaden macht, um zu nützen. Gell? Auch wenn wir das nicht verstehen. begreifen oder in der Situation, in der wir sind, vielleicht Zweifel haben mögen. Nein, nein, es ist so, genau so ist es. Und das werden wir auch im letzten Teil wieder feststellen dürfen. Alles, was Gott macht, dient unserem Besten. Er macht das. Ja, und dann kannst du dich wieder ruhig zurücklehnen, kannst dich freuen, bis das nächste Problem kommt. Und was ist dann, wenn das nächste Problem kommt? Fängst du wieder an zu jammern. Und wenn das rum ist, sagst du, das Jammern war umsonst, gell? Er hat die Lösung schon vorher gehabt. Und wie oft habe ich das schon erlebt und ihr wahrscheinlich auch. Und das ist eben unser Menschsein und deswegen müssen wir uns das immer wieder zusprechen und sagen, guck, jetzt hast du ein Problem, aber Gott hat mit dem Problem auch immer gleich die Lösung dabei. Er schickt dir kein Problem ohne Lösung. Eine ganz klare Aussage von Paulus in seinem Brief an die Korinther. Und von daher ist jetzt ja der Anschluss hier im vierten Teil der Spruch von Paulus, was werden wir daher hier zu sagen? Gell? Wenn wir das alles gehört haben, was der Römerbrief uns bisher gesagt hat, wollen wir dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer soll denn dann gegen uns sein? Die Antwort niemand. Gell? Selbst wenn er so aussieht, in Wirklichkeit ist niemand gegen uns. Kann gar nicht. Gell? Egal, was uns passiert. Wenn Gott für uns ist, er hat uns rausgeholt aus dieser Welt, er hat uns mit dem Geist in sein Wort eingekleidet und egal wie du es nennen willst. Und deswegen redet Paulus hier am Ende des Kapitels nochmal von der Rechtfertigung auch, die er schon in Kapitel 3 und 5 behandelt hat. Und dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du irgendwo untergehst. Nein, er hat sich um uns gekümmert, als wir Feinde waren. Wann bist du denn zum Glauben gekommen? Es ist eine Schenkgabe Gottes, wenn du in einem gläubigen Elternhaus groß wirst. Aber etliche von euch sind zum Glauben gekommen, ohne das Elternhaus wahrscheinlich. Oder sie sind aus irgendwelchen geistlichen Strömungen herausgerissen worden, die eben nicht gottgemäß waren. Und da warst du im Grunde gegen Gott, gell? Früher habe ich gesagt, Jesus ist ein Engel, gell? Was ein Unsinn. Bist du auch gegen Gott, gell? Wenn du seinen Sohn zum Engel machst. Und im Grunde war ich gegen Gott, genau genommen. Gell? Ich habe an Gott geglaubt, aber das hat nichts zu sagen. Viele Leute glauben an Gott. Gell? Früher hieß es immer, ich glaube, dass ein Kilo Fleisch eine gute Suppe gibt oder so ähnlich. Gell? Hier in Vogelsberg auf dem Land bin ich ja jahrelang gewesen, habe mit Leuten geredet. Den Spruch kenne ich noch gut. Ja, der Glaube, sagt der Kurs, der Glaube, der rettet dich nicht. Ja. Der Glaube ohne die wesenhafte Darstellung des Gotteswillens in deinem Leben, der Glaube, das ist nicht der Glaube, von dem die Schrift redet. Deswegen müssen wir uns daran erinnern. Er hat uns eins gemacht mit seinem Sohn, da hat Jesus schon gebetet in Johannes 17 von dieser Einheit, diese Wesenseinheit, und da bin ich ganz bei Gerhard, wir sind ja jetzt im Hauskreis zusammen, gell? Da lerne ich die Brüder etwas besser kennen. Und die Wesenseinheit, die hängt ja nicht an mir, gell? Ich bin ja nicht das Wesenhafte Wichtige, sondern es geht um ihn. Aber diese Einheit, die Paulus auch immer wieder spricht, bedeutet ja, dass ich mir dessen bewusst bin und er mir hilft, diesen Stand zu erkennen. Und von daher ist es wichtig, dass auch wir schon eine Rolle spielen. Und wenn hier Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, ja, wenn Gott so für uns ist, wer kann denn dann gegen uns sein? Niemand, gell? Wir haben es im Vers 28 gehört. Niemand kann gegen uns sein, weil alles, was gegen uns ist, muss uns dienen oder verwendet Gott uns zum Guten. Und das galt schon im Alten Testament. Ich habe den Josef schon erwähnt. Der hat zu seinen Brüdern dann gesagt, ihr gedachtet, es ist übel zu tun. Ja, Gott hat gedacht, es ist gut zu machen. Josef hat gelitten, sein Vater hat gelitten. Und wozu? Um Israel zu retten und die ganze Welt. Ja, das war die damalig bekannte Welt. Ihr wisst das mit den sieben guten und sieben schlechten Jahren. Das war der kleine prophetische Effekt, der da draußen entstanden ist für das gesamte Welt- oder Allgeschehen, was ja im Heilsziel Gottes inbegriffen ist. Also auch diese Vorbilder dienen uns sozusagen heute zur Gewissheit, dass Gott immer, überall auch die Nachteile seiner Propheten in Vorteile verwandelt hat. Wir werden am Ende, am Ziel zurückgucken und dann kannst du sagen, gut, ne, danke, dass ich damals das Problem hatte oder jenes Problem hatte oder was da passiert ist, weil damit hast du das und das bewirkt, was wir heute nicht beurteilen können. So, und jetzt sagt er Vers 32, Paulus, im nächsten Vers, nachdem er festgestellt hat, dass Gott nicht gegen uns sein kann, dass er doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle daneben gab oder dahin gab. Und dann ist der Hinweis oder die Frage, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles in Gnade schenken? Ja, das ist auch so ein Anspruch, gell? Also sein Sohn starb für alle. Und jetzt kriegen wir, weil wir Teil von ihm sind, alles geschenkt. Ja. Das ist ja ungeheuer. Den Leuten was schenken ist manchmal nicht so einfach, weil viele lassen sich nicht gerne was schenken. Die überlegen schon, wie kann ich denn das jetzt wieder gut machen, indem ich wieder was schenke, gell? Damit ja ich mehr gekriegt habe wie der andere. Das ist so ein innerer Stolz, gell? Ich habe mir das abgewöhnt, wenn ich was geschenkt kriege, freue ich mich und sage danke, gell? Und ich habe schon mal zu einem gesagt, machst du das jetzt immer so, gell? Und als Scherz natürlich, um dem entgegenzuwirken, dass ich eben auch diesem Übel verfalle, nicht mal die Freude zu haben, sich was schenken zu lassen. Und das Vorbild, wenn es um das Opfer des Sohnes geht, ist ja der Abraham, der Isaak, in 1. Mose 22 wird ja das beschrieben, wie Abraham seinen Sohn Isaak auf das Holz legt und ihn opfern will. Und da gibt es ja dieses Gespräch auch mit dem Engel. Und jetzt sind in vielen Bibelübersetzungen wird dann der Ausspruch des Engels, in den Versen 15 bis 17 von 1. Mose 22, wird dann so dargestellt, als würde Gott durch den Engel so Abraham sagen: Also, ich habe jetzt gesehen, dass du einen großen Glauben hast und du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten. Aber dieses Mir ist in allen Bibelübersetzungen eingefügt. Das steht nicht im Kontext, sondern der Engel sagt, Jahwe hat gesagt, du hast deinen Sohn nicht vorenthalten. Wenn man den Gesamtzusammenhang liest, stellt man fest, es ging um die Engelwelt. Das heißt, die Engel wollten das Opfer. Und den Engeln musste Gott beweisen, dass Abraham im Glauben fest ist und das macht, was Gott will. Gell? Und wenn du das weißt und Hebräer Kapitel 1 noch dazu liest, wirst du feststellen, das ist mit unserem Leben dasselbe. Wie Paulus ja über das Theatron schreibt, ich glaube, nachher habe ich den Text nochmal in einem Zusammenhang, dass wir sozusagen ein Theater, Schauspiel sind für die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt lernt an der Schöpfung. Ja, jetzt kannst du sagen, ich hätte das anders gemacht, das habe ich manchmal schon gesagt, warum so kompliziert? Ja, Gott weiß ja, was er macht. Also er benutzt die Schöpfung zur Belehrung der Engel. Und so war es auch bei dem Opfer des Abrahams, Vorbild auf sein Opfer, das Opfer seines Sohnes, der ja damals noch in seiner Erniedrigung auf Engelstufe war und erst später ungefähr 1500 Jahre nach diesem Ereignis mit der Opferung des Isaak selber auf Golgatha das Opfer geworden ist, als Gottes Sohn. Und deswegen kann Paulus sagen an die Korinther, 2. Brief, Kapitel 9, Vers 15, Gnade ist dem Gott aufgrund seiner unbeschreiblichen Schenkgabe. Und diese unbeschreibliche Schenkgabe war der Sohn. Jetzt, die Bibel schreibt meisterhin, Dank sei Gott, gell, aufgrund dieser Schenkgabe, ist auch nicht falsch, aber im Grundtext steht das Wort Gnade. Und warum? Weil man versteht nicht, wieso Gott Gnade empfängt. Gell. Das ist, irgendwie passt das nicht. Gnade ist ein Gott. Und mal jemand die Tür aufmachen, da würde jemand rein und zuhören. Vielleicht. Gut. Wir machen inzwischen weiter hier. Und was wäre denn, wenn Gott seinen Sohn nicht geopfert hätte und die ganze Schöpfung verloren wäre? Was hätte er wohl für ein Gefühl, gell? Was ist das für ein Gott, wenn er macht tolle Sachen und das ist plötzlich alles weg oder sinnlos oder wie auch immer. Also Langenberg hat mal gesagt, das ist wie zurückfließende Gnade für Gott. Also es ist ein Gnadengeschenk auch für ihn, gell? Er hat diese Lösung gefunden, zusammen mit dem Opfer des Sohnes. Deswegen ist es Gnade für Gott. Als zurückfließende Gnade, so könnte man das bezeichnen. Und warum hat er das gemacht? Wegen unserer Übertretung, die wir von Adam her hatten. Das war eigentlich der Anfang. Und deswegen wurde er daneben gegeben und wegen der Rechtfertigung auferweckt. Also dieser Wechsel oder dieses Zusammenspiel zwischen Sterben und Auferstehen ist der Schlüssel zur Wiederherstellung des ganzen Alls. Und deswegen kann Gott jetzt menschlich gesprochen sich freuen. Es ist wie empfangene Gnade, dass diese Lösung gefunden worden ist und alle zufriedengestellt worden sind. Das heißt, am Ende wird auch der größte Feind oder der, der am meisten gelitten hat, sich nicht mehr beklagen können, weil Gott alles wiederherstellt und wie wir gehört haben, die Drängnis oder das Leiden ist kein Vergleich zu der Herrlichkeit, die hier erwartet wird. Wird am Ende alles so herrlich sein, dass niemand sich beklagt. Und dann kannst du sagen, ja, danke, dass ich gelitten habe, weil jetzt ist meine Herrlichkeit noch größer, menschlich gesprochen. Und von daher ist auch wichtig, dass wir in unserem Glauben, so wie das hier im Vers heißt, wird er uns nicht alles in Gnade schenken, dass wir durch diesen Glauben, durch diese Treue, noch einen ganz bestimmten Stand bekommen haben. Und davon redet Paulus ja gleich in 2.9, Vers 8, im nächsten Vers. Er sagt, Gott aber vermag jede Gnade hinein in euch überfließen lassen, auf dass ihr in allem jede Selbstgenüge habt und überfließend seid zu jedem guten Werk. Was ist denn Selbstgenüge? Ich habe früher immer gedacht, selbstgenügsam, also ich muss sparsam leben. Gell? Also ganz bescheiden leben, das ist selbstgenügsam. Im Grundtext steht hier Autarkia, Autarkie, was das ist? Das ist Unabhängigkeit. Und zwar Unabhängigkeit, biblisch gesehen, von Menschen in Abhängigkeit von Gott. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich viel oder wenig habe, welchen sozialen Stand ich habe, das spielt alles keine Rolle. Es geht um die Unabhängigkeit, die unabhängige Freiheit, in meinem Glauben auch loslassen zu können. Ich habe mal eine ganze Predigt über die Autarkie gemacht und unter anderem auch gesagt, wenn ich jetzt in Sibirien im Straflager bin und die Gefangenen schlagen sich um das letzte Stückchen Brot, da muss ich nicht mitmachen. Ich habe die Autarkie, die Freiheit, die Unabhängigkeit, mich in meine Ecke zu setzen und zu sagen, ja, es ist soweit, jetzt kannst du mich holen. Und die anderen haben diese Freiheit nicht, die müssen sich schlagen, damit sie noch 10 Minuten länger leiden dürfen, gell, weil sie das Stück Brot kriegen wollen. Das muss nicht sein. Ja, jetzt kannst du sagen, kannst gut reden, du warst nicht in Sibirien, gell. Kann ich nur sagen, ja, ich war im Dunkelarrest im kommunistischen Gefängnis, also ganz mir glaube, dass das so ist. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man über Dinge redet, die man nicht selber erlebt hat. Aber diese Unabhängigkeit, und ich habe auf der letzten Freizeit hatte ich auch ein Gespräch mit einem jungen Bruder, dem ich gesagt habe, das Einzige, was dich noch rettet in deiner Situation, ist Konsequenz. Gell? Konsequent am Wort festhalten. Sobald du Kompromisse machst, bist du verloren. Und das ist das, was ich hier auch im Römerbrief lerne, dass wir das kompromisslos anwenden in unserem Leben. Sobald der Feind merkt, dass du am Wanken bist, hast du verloren. Das wird schamlos ausgenutzt. Nein, klare Linie, Neudeutsch sagt man vielleicht harte Kante oder irgend sowas. Damit man merkt, mit dir ist nicht zu handeln. Mein Standpunkt steht fest. Deswegen kommen jetzt hier im Römer 8, Abvers 33 drei wichtige Fragen. Drei wichtige Fragen, die meistens oder in vielen Bibelübersetzungen nicht als Frage übersetzt werden. Das halte ich für einen fatalen Fehler. Ich habe zu Hause etwa 35 Übersetzungen im Schrank stehen. Im Internet gibt es noch ein paar, die dazukommen. Und jede Menge ausländische, die man nicht unbedingt braucht. Ich will euch mal ein paar Übersetzungen nennen, die diese Verse 33 bis 35 in Frage vorm Lesen, zum ersten, zweiten Teil. Hier ist die erste Frage und dann kommt eine Antwort. Und die Antwort ist auch eine Frage, nicht eine Antwort ohne Frage. Du wirst gleich merken, wo. Also hier Vers 33 heißt ja, wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Und dann schreiben viele Bibeln, Gott, der Rechtfertigende. Ich weiß nicht, ob da Rechtfertigen steht. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Also mit anderen Worten, wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Gott, ja, Gott klagt dich an. So muss man das lesen. Und es gibt ein paar Übersetzungen, wo der Übersetzer wahrscheinlich auch heilsgeschichtlich genug weiß, um sagen zu können, dass das nicht stimmt. Stracke und Zöckler zum Beispiel sind Ausleger, die sich auch viel mit dem hebräischen Text befasst haben, die auch Judaika studiert haben und sowas. Und der Stracke und Zöckler sagen, ja, die Kommentare sind etwa 80 bis 100 Jahre alt, ganz immer noch die besten. Die sagen, den zweiten Teil des Satzes als Antwort zu fassen, passt nicht recht, ja, ist die Aussage. Ja, das stimmt auch, dem kann ich mich voll anschließen. Und es gibt ein paar Bibelübersetzungen, zum Beispiel die Konkordante Bibel, die macht das richtig. Dann die alte Schlachter Bibel auch, nicht die revidierte. Gell? Die revidierten sind immer schlechter als die alten. Habt ihr das schon gemerkt? Gell? Auch bei Luther-Übersetzung. Ja, die neueste Luther-Bibel ist ja erschreckend. Wie sagt man da, verschlimmbessert worden. Dann haben Stenzel und Kürzinger, das war weniger bekannt, kommt aus dem katholischen Padloch Verlag von 1962. Die Zeugen Jehovas zitieren die öfter, die machen das auch richtig. Und dann der Konstantin Risch, das ist ein neutestamentlicher Übersetzer von 1928, die habe ich auch daheim, der macht das auch korrekt. Dann gibt es noch eine italienische Übersetzung von San Paolo Edition von 1995, beachtenswert, späte Zeit, trotzdem richtig übersetzt. Und dann die französische Darby-Version von 1885. Und dann habe ich noch eine polnische Bibel gefunden, wie Dani oder wie die heißt, kann das schlecht aussprechen, von 1965. Mag noch mehr geben, ich habe nicht alle Bibeln der Welt im Schrank, gell? Aber da siehst du, es gibt eine Handvoll oder zwei Hände voll Übersetzer, die den zweiten Teil der Verse, die jetzt kommen, auch als Frage verstehen. Wenn wir es jetzt nochmal lesen, unter diesem Gesichtspunkt, so heißt es also hier, wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Gott, der Rechtfertigende, Frage. Nein, ne? Der klagt uns nicht an. Wenn ich das ohne Frage lese, dann wird es ja heißen, Gott klagt uns an. Wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Gott. Ja, stimmt das? Haben wir nicht im Vers 1 gelesen hier von Römer 8? Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Also ist das doch ein Unsinn, das nicht als Frage zu schreiben. Wobei der Kontext das ja durchaus zulässt, ist ja nicht falsch. Du kannst es so und so machen. Aber heilsgeschichtlich denken, muss ich es als Frage verstehen. Wir haben noch ein Argument. Paulus schreibt an die Kolosse, was Gott mit den Auserwählten macht. Also wer klagt uns an, die Auserwählten? Niemand, sondern er veränderte uns, sagt Paulus, um uns makellos und unanklagbar vor seinem Angesicht darzustellen. Wenn du makellos und unanklagbar dargestellt wirst, brauchst du dann eine Verurteilung? Ist doch Quatsch, gell? Gott verurteilt uns nicht. Und wenn ich das weiß, dann geht es mir gleich besser. Zweite Frage im Vers 34. Wer ist der Verurteilende? Christus Jesus, etwa der Gestorbene, vielmehr aber der erweckt wordene aus Gestorbenen, der an der Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wenn ich jetzt den zweiten Teil auch nicht als Frage lese, und es heißt, wer ist der Verurteilende? Christus. Verurteilt dich Christus? Vers 1 sagt Paulus, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verurteilung. Ich kann es gerade wiederholen. So einfach ist das. Nein, es ist also unwahrscheinlich, dass das so ist. Es gibt keine Verurteilung. Aber das dürfen wir nicht außer Acht lassen, Titus 2, Vers 11 und 12, dass die auferschienene Gnade Gottes uns erzieht. Das ist was anderes. Gell? Natürlich werden wir erzogen von Gott. Der Hebräerbrief sagt, wenn du nicht erzogen wirst, bist du ein Bastard und kein Kind. Welche Eltern erziehen ihr Kind nicht? Das gehört dazu. Also die Erziehung ist wichtig, die tut auch manchmal weh. Aber es ist doch keine Verurteilung. Wir werden nicht verurteilt, sondern Christus sitzt in der Rechten Gottes. Und deswegen habe ich hier ein Wörtchen eingefügt, das gebe ich zu in meiner Übersetzung. Ich habe geschrieben, Christus Jesus etwa, gell, weil es etwa im Deutschen den Sinn besser wiedergibt, auch wenn es nicht im Grunde steht, wenn ich das als Frage lese. Es geht auch ohne etwa, mit etwa ist besser. Gell. Und deswegen sagt er im Vers, der sich für uns verwendet. Christus verwendet sich für uns und dann verurteilt er uns, oder wie? Das passt doch alles nicht zusammen. Wenn er sich für uns verwendet, dann wird er uns doch nicht verurteilen. Er hat uns doch schon rausgesucht aus dieser Welt, als wir noch Feinde waren. Jetzt sind wir keine Feinde mehr, sondern stehen im Glauben. Er verwendet sich für uns und jetzt werden wir verurteilt. Das passt nicht zusammen. Gell? Also da müssen wir darauf achten. Hier diese Verse müssen in Frageform gelesen werden, damit es überhaupt einen Sinn macht für uns. Gell? Und die dritte Frage ist, da ging es auch in dem Lied drum und in der Einleitung von Reinhold heute, wo es heißt, wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? Drängnis oder Einengung oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit oder Schwert oder Gefahr, alles was da steht. Ja, wer wird uns trennen? Niemand, gell? Das gibt es nicht. Und das Lied hat ja gut gepasst, hat unser Liederausführer sehr gut gemacht. Gell? Ja, muss man auch mal sagen. Gell? Das habe ja nicht ich ausgesucht.
Genau dafür.
Was wolltest du wissen?
Ja, ich will mal sagen, man darf nicht stehlen, man darf nicht lügen, man darf nicht ehebrechen, man darf nicht anders deutlich sagen von Gott. Und das wollte ich dir sagen.
Prima, da hast du recht.
Da kriegt man gerne die Bibel.
So, genau so ist es. Ja. Prima. Gut, jetzt machen wir weiter, gell, in unserem Text. Und dann können wir alle.
Man darf nicht stehen.
Ja, da, genau so ist es. Ich gebe dir vollkommen recht, aber jetzt müssen wir hier ein Stück weitermachen, damit wir uns an die Zeit halten. Gell? Okay.
Ja.
Gut, prima. So, also, wer wird uns trennen? Wer trennt uns, Auserwählte, von der Liebe Gottes? Niemand. Warum nicht? Weil er festhält. Er hält uns fest. Hast du schon mal gesehen, dass jemanden aus dem Fenster hält? Also wenn einer einen Arm aus dem Fenster hält und ich muss mich dabei festhalten, dann weiß ich nicht, wie lange ich das kann. Aber wenn Gott mich aus dem Fenster hält, kann er mich festhalten. Also da muss ich gar nichts machen. Wenn er mich loslässt, hänge ich dort. Also er hält uns fest. Er hält. Und deswegen kann es nichts trennen, weil er festhält. Und deswegen haben wir auch gelernt bei Paulus, dass wir gestorben sind und unser Leben zusammen mit Christus verborgen in Gott. Also wenn du in Gott verborgen bist, wer will dich von diesem Gott trennen? Da muss ja erstmal einer reingehen können, gell, in den Gott. Und wir wissen, dass in Gott nichts Schlechtes ist, dass keine Finsternis in ihm ist, dass wenn Finsternis käme, sie Licht werden muss. Also in Gott gibt es nichts Schlechtes. Würde also heißen, es kann keiner reinkommen, Heinz.
Wenn Gott mich festhält, wenn ich das möchte, wenn ich das zulasse, wenn er mich festhält, dann werde ich nicht fliegen, dann werde ich nicht stehlen, dann werde ich nicht alles verkehrt machen.
Genau, prima, genau. Genauso steht es da.
Denklich, und liegt uns doch die Bibel vor.
Ja. Und das steht schon in 2. Mose 20, da haben wir ja die 10 Gebote, die sogenannten. Wo dann auch steht, du wirst,
gell, man darf
nicht
lügen.
Du sollst. Gell, ja.
Man darf an die Lügen, steht da in der Bibel.
Ja, das haben wir schon diskutiert.
Daniel,
ich, ich verstehe dich ja bis heute wohl im Abend bei uns. Gell? Da kannst du auch gerne wiederkommen, nur jetzt müssen wir ein Stück warten machen, sonst ja. Habe ich meine Predigt nicht zu Ende. Gell?
Ja.
Okay, also warum noch? Weil wir den Geist der Sohnessetzung haben. Weil der Hüter Israels nicht schläft. Lauter so Hinweise in der Schrift, die uns zeigen, dass es nicht von uns abhängt, ob Gott uns festhält, dass es nicht von uns abhängt, wie seine Gnade wirkt. Und der David war ja ein sehr gebeutelter Mensch. Er hat sehr viele Höhen und Tiefen gehabt. Und wenn wir im Psalm 139 mal lesen, was seine Lebenserfahrung ihm dann sozusagen für Worte schenkt, da steht er nicht von David bei Psalm 139, vor allem Psalmen, die von ihm sind, nicht von ihm für ihn. Gell? Das ist auch schon falsch. Da steht am Anfang von dem Psalm, da steht Le David, das hebräische El, das heißt für, gell? Oder dem David, oder Fall, könnte man auch so ausdrücken. Und dem David wurde geschenkt, Psalm 139, Vers 7, folgendes in diesem Zusammenhang. Da sagt er: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da, Scham Atah. Und bettete ich mich im Sheol, siehe, du bist da. Hat schon mal jemand gesagt, der Vers für Selbstmörder. Ja. Bettete ich mich im Sheol. Ja. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, ach, da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Glaubst du das? Ja? Glaubst du das wie der David? Im Alten Testament, ohne Golgatha, hat er das geglaubt. Jetzt sind wir im Neuen Testament, nach Golgatha, alles ist bezahlt. Und jetzt fange ich an zu jammern, weil ich mich nicht von Gott geborgen weiß oder Angst habe, dass er mich loslässt oder Angst habe, dass er mich verlassen könnte. Gott ist treu, gell, Paulus an Timotheus, Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Gell. Ja, jetzt dreht das ja nicht rum, gell. Und sag wieder, prima, kann ich machen, was ich will. Nein, das ist doch die Glaubensbestätigung. Ich habe auch auf der letzten Freizeit zum Bruder gesagt, so, den Fehler, den du gemacht hast, den hast du gemerkt. Warum? Weil du im Glauben stehst. Wenn du nicht im Glauben stehen würdest, hättest du es gar nicht gemerkt, würde ich das gar nicht kratzen. Gell? Also betrachte es als Glaubensbeweis. Darum geht's. So, es gibt einen alten Ausleger, der heißt Holzmann. Der Kommentar ist, glaube ich, 120 Jahre alt. Papier ist ganz vergilbt. Aber ihr wisst ja, ich mag die Alten am liebsten. Der hat zu diesem Thema hier gesagt: Gemeint ist die Liebe Christi oder Gottes zu uns, nicht unser menschliches Gefühl von ihr, auch nicht unsere Liebe zu ihm. Gell? Seine Liebe zu uns hält uns fest, nicht was wir empfinden. So, Vers 36, so wie geschrieben worden ist, und jetzt zitiert Paulus aus dem Alten Testament, aus Psalm 44, so wie geschrieben worden ist, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schafe der Schlachtung werden wir gerechnet. Ja, ist das nur so? Etwa das, was an der Liebe Gottes, die Drängnis, die wir erleben, was steht hier? Um deinetwillen. Paulus zitiert ja 75 Mal aus dem Alten Testament, im Römerbrief. Und benutzt immer die Septuaginta. Und die Texte, die hier aus der Septuaginta stehen, die können wir als geistbezeugt annehmen, auch wenn das sich unterscheidet vom hebräischen Text. Der Geist hat es sanktioniert. Es gibt ja Brüder, die mögen die Septuaginta nicht. Ja, die Stellen, die mir nicht gefallen oder die nicht wortgemäß sind, mag ich auch nicht. Aber wenn es doch hier Paulus verwendet, habe ich doch keinen Grund zum Jammern. Sondern er zeigt mir hier, genau darum geht's. Ich sterbe täglich, sagt er. Ich habe Leiden, ich habe Drängnisse. Lese mal in 1. Korinther 11 seinen Leidenskatalog, was er alles durchgemacht hat. Und deswegen werden wir auch geschlachtet. Wir sind wie geschlachtet, nämlich wie auch das Lämmlein geschlachtet wurde in der Enthüllung. Was ja bekanntermaßen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Christus in Haupt und Gliedern ist. Warum soll es uns besser gehen als unserem Haupt? Oder andersrum ausgedrückt, wie Paulus sagt, was ich jetzt leide, leide ich zur Vervollständigung der Leiden des Christus. Reinhold hat mal gesagt, da steht nicht, ich freue mich an den Leiden, sondern da steht, ich freue mich in den Leiden. Das ist was anderes. Das tut mir genauso weh wie dem Ungläubigen. Aber ich weiß warum. Gell? Ich kann besser mit umgehen. Ich weiß wozu das gut ist, weil Gott das für was Gutes verwendet. Also vervollständigen wir die Leiden des Christus. Der gesamte Christusleib muss alles erlebt haben, was erlebbar ist. Dann kann er gerecht richten, sonst geht das nicht. Und deswegen Vers 37 dann der Zuspruch. In allen diesen, und das ist wieder typisch Paulus hier, er muss ja immer noch was hinzufügen, er muss die Worte noch größer machen. Jetzt macht er hier vor das Siegen noch ein Über und sagt, doch in allem diesen übersiegen wir. Nicht, weil wir so toll sind, nein, durch den, der uns liebt. Wer ist das? Ja, also wir ist nicht unsere Leistung. Und Paulus bringt ja mal in 1. Korinther 9 dieses Schauspiel mit dem Wettlauf in der Kampfbahn, wo die alle im Kreis laufen. Das weiß ich, 5000 Meter Lauf oder 100 Meter Lauf, gibt ja alles Mögliche. Kennt mich da nicht so gut aus mit dem Sport. Aber er sagt, du musst da kämpfen, damit du die Siegeskrone kriegst. Damals gab es ja nur einen Siegeskranz. Heute gibt es 3 Medaillen, Gold, Silber, Bronze. Und jetzt mussten die so laufen, dass sie den Siegeskranz kriegen. Da sagt Paulus, lauf so, dass du den empfängst, denn den kriegt nur einer. Und wer ist das? Heilsgeschichtlich denkend? Natürlich Christus, gell? Und die mit ihm laufen. Es wäre ja schrecklich, wenn wir jetzt einen Wettkampf hätten unter uns, gell? Wer ist der Erste? Und wer am schnellsten rennt, hat gewonnen, die anderen haben Pech gehabt. Nein, unser Läufer ist der Christus in dieser Laufbahn. Aber ist kein aber, gläubisches Aber, sondern ein göttliches Aber. Sei dir bewusst, dass er diesen Wettlauf läuft zusammen mit dir. Gell? Und weil es ja heißt, das Ganze geschieht durch uns. Gell? Er benutzt ja seinen Leib zu diesem Siegeslauf. Und wie Epheser 1 uns beschreibt, Christus wäre nicht vollständig ohne seinen Leib. Wir sind die Vervollständigung dessen, Epheser 1, der das ganze All vervollständigt. Also wir vervollständigen Christus und Christus vervollständigt Gott. So steht es da. Und wenn ich das weiß, dann werde ich mich anstrengen, so zu leben, dass dieser Gesamtsieg nicht gefährdet wird. Also unsere Väter haben gesagt, werde, was du bist. Oder der Hegel als Philosoph hat gesagt, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Das ist alles biblisch. Gell? Also wenn ich weiß, was ich habe, gebe ich mir die größte Mühe, ordentlich zu leben. Und deswegen, warum übersiegen wir? Weil er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Hebräer 12, Vers 2. Weil wir durch ihn siegen, weil der in uns größer ist als der in diesem Kosmos. Wer ist denn in uns? Römer 5,5, gell? Gott hat der Geist hat die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen. Da war der drin, gell? Oder ist es noch? Er hat ihn nicht reingeschmissen, sondern war dabei, gell? In unseren Herzen. Also die Liebe Gottes, der Geist, alles in uns. Was willst du noch? Johannes 17, ich in ihnen, du in mir. Warum übersiegen wir? Weil unser Leben zusammen mit Christus in Gott verborgen ist. Du bist schon in Gott und er in dir. Ja, was soll denn da passieren? Gell? Wer soll uns davon trennen? Und deswegen kann Paulus hinzufügen, Vers 38, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch anfängliche, hochrangige Geistgeschöpfe, weder Bestehendes noch Künftiges noch Vermögenskräfte uns trennen von der Liebe Gottes. Und er fügt im Vers 39 noch hinzu, auch Höhe und Tiefe und jede anderweitige Schöpfung wird uns nicht trennen können. Also da gibt es nichts mehr, gell? Da ist nichts übrig. Was ist da noch übrig? Gar nichts. Gell? Also es gibt überhaupt nichts in der gesamten Schöpfung, was uns trennen könnte von der Liebe Gottes. Wenn ich das weiß, gell, da geht es mir gleich besser. Und warum? Weil Christus den Tod unwirksam gemacht hat. Der Tod hat keine Macht mehr über die, die in Christus sind. Weil Jesus wusste, oder Paulus wusste, dass Jesus sein Leben ist. Er hat gesagt, das Leben und das Sterben ist egal, ich bin bei Christus, damit mir ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn, nach Philipper 1, 21. Und diese Glaubenseinstellung des Paulus, die soll uns heute trösten. Es gibt niemanden, der uns trennen kann von der Liebe Gottes. Christus hat die Geistermächte entwaffnet. Er hat uns die Gesamtrüstung Gottes gegeben. Er hat gewusst, dass Engel und Mächte, die er selber geschaffen hat, keine Macht über ihn haben. Wer heute Angst vor Dämonen hat, es kann auch jemand sein, der nicht im Glauben steht, in diesem Glauben. Wenn wir in Christus sind, wollen die mit uns gar nichts zu tun haben. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist einer meiner Lieblingsverse, auch Epheser 1, 19, wo Paulus uns zeigt, was jetzt zur Wirkung gekommen ist. Epheser 1, Vers 19 ist der stärkste Vers der Bibel, so sage ich das gerne, weil dort alle vier Gotteskräfte in einem Vers stehen. Er spricht davon, dass wir endlich begreifen sollen, in Epheser 1, Gebet des Paulus, welches die überragende Größe seiner Vermögenskraft, seiner Dynamis ist, hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung, Energie, der Haltekraft, Kratos, seiner Stärke, ist Kyß, welcher innen wirkt in dem Christus, in dem er ihn aus den Gestorbenen auferweckte. Was ist zur Wirkung gekommen? Alle Gotteskräfte in uns, die Dynamis, die Energie, die Haltekraft und die Stärke. Mein Gott, kannst du fast sagen, was willst du noch? Und deswegen kannst du glücklich sein, dass das so ist. Also wird uns nichts trennen, gar nichts kann uns trennen, auch keine anderweitige Schöpfung. Sagte, ich war ja noch in Ludwigshafen am Sonntag, sagte einer der Brüder, anderweitige Schöpfung, könnte das auch die erste Schöpfung gewesen sein. Ja. Und da habe ich gesagt, dass die Predigt halte ich erst nächsten Sonntag, das weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich mich rausgeredet und habe darüber nachgedacht, ja, natürlich, alles möglich. Gell? Wenn keine Schöpfung uns trennt von der Liebe Gottes, da kann auch die erste Schöpfung dazugehören, da habe ich nichts dagegen. Gell? Und wenn ich ihn wieder treffe, werde ich ihm das sagen und da freut er sich. Ja, was machen wir jetzt? Eine ganz kleine Zusammenfassung und dann will ich noch zwei Verse von Adolf Heller lesen als absoluten Schluss. Und was haben wir hier gelernt, könnte man fragen. Wer kann gegen...
Danke, darf ich noch was sagen?
Moment, Augenblick, bin gleich fertig, gell? Zwei Minuten, dann dürfst du noch was sagen. Also Zusammenfassung, wer kann gegen Auserwählte Gottes sein, wenn Gott für sie ist? Frage, niemand, gell? Oder wer wird uns anklagen oder verurteilen? Auch niemand. Nicht mal Gott und Christus. Gell? Die werden uns auch nicht verurteilen. Wer wird uns von der Liebe Gottes trennen? Probleme, Drängnisse, irgendwelche Geister? Niemand, gar nichts. Gell? Und wie siegen wir? Oder übersiegen wir? In ihm, gell? Er ist der Sieger, ganz einfach. Und deswegen wird uns gar nichts trennen können. Adolf Heller hat gedichtet, ich lese euch noch zwei Verse vor, zum Schluss. Ich bin geliebt, es gehe, wie es will. In allen Leiden bleibe ich froh und still. Auch unter Tränen blicke ich dankbar auf. In Gottes Hand ruht meines Lebenslauf. Ich bin geliebt, ihr Himmel stürzet ein, zerbrecht krachend, loht im Feuerschein. Ihr Welten alle berstet und zerstiebt. Mir ist genug, dass mich mein Vater liebt. Adolf Heller. Amen.